Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Frauenpower in Saudi-Arabien. Das ist der Titel eines Films, der heute Abend im Ersten zu sehen sein wird, in einer Extra-Ausgabe des Weltspiegel ab 19.15 Uhr. Ute Brucker, SWR-Kollegin, Weltspiegel-Moderatorin und Leiterin der SWR-Auslandsabteilung, hat diesen Film gedreht und dabei ein Land kennengelernt, das sicher nicht allen unseren Klischees und Vorurteilen entspricht. Als sie in dieser Woche in Leute Gast von Nicole Köster war, ging es auch um eine der Protagonistinnen des Films.
Das ist eine Frau, die ist mit 15 Jahren verheiratet worden, hat 4 Kinder mit diesem Mann. Der Mann hat sie irgendwann sitzen lassen, hat sich eine neue Frau genommen. Und da Kinder nach der Geburt und auch später nur vom Mann sozusagen standesamtlich eingetragen werden können, hat er diese Kinder, die 4 Kinder, auf den Namen der neuen Frau registriert. Das heißt, die Frau hat keinen Beweis mehr dafür, dass diese 4 Kinder ihre Kinder sind. Und sie konnte auch vor Gericht sich nichts erstreiten, weil sozusagen auf dem Papier sind das nicht ihre Kinder. Und die ist dann darüber krank geworden und hat sich 4 Katzen zugelegt. Und die hat sie mit den Namen ihrer Kinder getauft. Und jetzt ruft sie immer die Namen der Kinder und dann kommen die Katzen. Und das war also völlig, völlig irre Geschichte.
Welche Rechte haben die Frauen dort überhaupt?
Es wird besser. Also man braucht inzwischen nicht mehr die Unterschrift des Mannes, wenn man des Vaters, wenn man an die Uni gehen will zum Studieren. Aber die Praxis sieht halt manchmal noch anders aus. Das hat uns die Anwältin auch erzählt, ne? Also manchmal verlangen Firmen immer noch die Unterschrift des Ehemannes. Oder Beispiel hat sie auch erzählt. Also wenn jetzt du hast einen Notfall zu Hause, ne? Es ist jemand, kriegt einen Herzanfall, ja? Und es sind nur Frauen im Haus. Dann kommen die Notärzte, die trauen sich kaum sozusagen ins Haus rein, wenn da nicht ein Mann die Tür aufmacht. Dann behandeln sie den Patienten und sagen dann, anschließend, jetzt brauchen wir aber eine Unterschrift von einem Mann in der Familie, dass wir hier waren, damit wir den Vorgang irgendwie dokumentieren können. Wenn die Frauen dann sagen, ist keiner da, dann haben die ein echtes Problem. Und Notärzte haben auch Hemmungen, eine Frau anzufassen, wenn nicht irgendwie ein Mann der Familie sozusagen im Raum ist. Also das ist echt dramatisch. Das kann man sich kaum vorstellen bei uns. Aber es gibt da noch eine große Scheu, auch der Männer gegenüber der Frau. Ne? Kann ich jetzt mit so einer Frau, auch wenn es nicht meine eigene ist und nicht Familie, so kann ich mit der überhaupt, wie kann ich mit der umgehen? Und da sagen die Frauen eben dieses Thema Fahrerlaubnis, wenn Frauen auch Auto fahren dürfen, ne? Auch Polizisten mit Frauen umgehen auf der Straße und so weiter, das wird viel verändern.
Diese Liberalisierung dahingehend, dass ab 2018, Juni, dann eben die Frauen auch fahren dürfen, da steckt aber vermutlich eben auch wirtschaftlicher Pragmatismus hinter, denn die Erdöleinnahmen, die sinken natürlich.
Klar, laufend. Und man muss sich vorstellen, eine Frau, die zur Arbeit geht, es gibt kaum öffentliche Verkehrsmittel, wir haben kaum mal irgendwo Busse gesehen, es gibt noch keine U-Bahn beispielsweise, in Riad wird jetzt gerade erst eine gebaut. Wie kommst du von A nach B, wenn du kein großes Einkommen hast beispielsweise, ne? Auch wenn du ein Fahrer brauchst, das ist ja ein finanzieller Posten. Also selbst wenn man kein eigenes Auto hat, dann teilen sich die Frauen oft einen Fahrer, aber dann müssen die trotzdem, weiß ich nicht, 200 € im Monat für so ein Sammeltaxi quasi ausgeben. Das ist viel Geld, wenn du nicht viel Geld verdienst. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Frauen in die Jobs kommen wollen, weil man braucht ja auch ein zweites Familieneinkommen. Es reicht nicht mehr, dass nur der Mann verdient.
SWR 1 Leute der Woche mit Nicole Köster und mit der SWR-Journalistin Ute Brucker, deren Saudi-Arabien-Film heute Abend ab 19.15 Uhr im Ersten läuft. Saudi-Arabien, ein Land im Umbruch, ein neuer, junger, starker Mann an der Spitze, etliche aus der alten Garde unter Hausarrest, vorsichtige Versuche, das Land zu liberalisieren. Ute Brucker über ihre Kontakte zu den Frauen, die im Film zu sehen sein werden.
Also ich habe denen zum Beispiel manchmal Fotos geschickt aus dem Schneideraum, ne, wenn sie gerade auf dem Monitor zu sehen sind. Die Kickboxerin, von der wir vorher gesprochen haben, die ist sehr aktiv auf Snapchat und Instagram. Das sind sie übrigens alle. Also man läuft in Saudi-Arabien über die Straße und alle stehen mit ihren Handys da und Snapchatten irgendwelche Situationen, in denen sie sich gerade befinden. Das ist uns aufgefallen. Wir haben nachgefragt, warum ist das so? Ich glaube, es hat was damit zu tun, dass Kommunikation über soziale Medien für viele Saudis, auch für Frauen, einfacher ist. Also die leben nicht so frei, wie wir leben hier in Europa. Und dann ist Social Media sind ein guter Kommunikationskanal. Und deshalb ist das so wichtig für die.
Ist das auch letztendlich etwas, was dann wirklich zur Öffnung des Landes beitragen kann? Denn die Frauen, die ihr getroffen habt, sind natürlich auch eine Minderheit,
muss man sagen. Mit Sicherheit. Ne? Wobei sie immer noch, man muss vorsichtig sein. Also man darf natürlich nicht den Staat, das Königshaus und die Religion kritisieren. Das geht einfach nicht.
Es gibt Blogger, die im Gefängnis sitzen.
Genau, so ist es. Und da, auch die Frauen waren uns gegenüber natürlich vorsichtig. Sie haben im Moment wirklich das große Glück, dass Reform, Agenda 2030, der Kronprinz pusht die Frauen und Frauen sollen Rechte haben und so weiter. Auf das können sie sich natürlich auch berufen. Das hilft ihnen.
Ja, und dieser Kronprinz, der hat ja auch die große Vision 2030, 2016 schon begonnen. Was steckt da alles noch drin? Was kommt als nächstes?
Also was als nächstes kommt, weiß ich nicht.
Bin
keine Hellseherin, Kinos, das ist auch eben ein großes Thema, weil was machst du in deiner Freizeit? Also wenn du nicht ins Kino gehen kannst, nicht ins Theater gehen kannst, dann bleibt noch zu Hause sitzen, essen gehen, Kaffee trinken oder wie wir es gesehen haben in Jeddah an die Strandpromenade ein bisschen spazieren gehen. Das war's. Und die Leute sehnen sich nach mehr Freizeitmöglichkeiten. Also das ist, glaube ich, heiß ersehnt.
Wird das Land auch moderater in Glaubensfragen? Mekka und Medina liegen in Saudi-Arabien.
Also der Kronprinz hat angekündigt, man wolle zurückkehren zu einem moderaten Islam. Und das ist schon revolutionär. Denn dieses Land ist von den Wahhabiten geprägt, von sehr strengen Religiösen. Und da gab es lange Zeit einen Pakt zwischen diesen strengen Religiösen und dem saudischen Königshaus. Das war eben auch Staatsdoktrin und das ist revolutionär, dass er jetzt sagt, wir werden moderater.
Du hast gesagt, du bist keine Hellseherin, aber vielleicht trotzdem mal so der Blick Saudi-Arabien in 5 Jahren könnte wie aussehen?
Ich glaube, es wird schon eine große Öffnung geben. Man möchte jetzt auch Tourismus. Es gibt ja bisher keine Visa für Touristen in dieses Land. Es gibt keinen Tourismus. Wir sind durch die Altstadt in Jeddah gelaufen. Das ist ein wunderschöner Bazar. Keine Touristen. Das kennt man sonst schon gar nicht mehr von der arabischen Welt. Und es wird ja auch gesagt, es gibt so eine Freihandelszone auf Inseln am Roten Meer. Und angeblich soll da sogar Alkohol erlaubt werden. Aber nur in dieser Freihandelszone, nicht im ganzen Land. Aber es wird eine große Öffnung geben. Ist nicht aufzuhalten, glaube ich.
Ute Frevert ist Geschichtsprofessorin und Direktorin des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung in Berlin. Und sie hat sich dabei auf ein hochspannendes Thema spezialisiert. Welche Rolle spielen Gefühle und Emotionen in der Politik und in der Geschichte? In ihrem aktuellen Buch »Politik der Demütigung« erzählt sie die Geschichte jener Männer, die für den missglückten Putsch auf Hitler am 20. Juli 1944 einen sehr hohen Preis zahlen mussten.
Diese Freisler-Tiraden vor dem Volksgerichtshof sind wirklich ein ausgezeichnetes Beispiel für die Rolle, die Demütigung jetzt rein verbaler Natur, aber auch, nein, durchaus auch symbolischer Natur gespielt haben und die Position der Angeklagten nochmal sozusagen schwächer gemacht haben, nochmal hilfloser und ohnmächtiger gemacht haben.
Also Angeklagte, denen man Gürtel und Hosenträger weggenommen hat?
Die man in einer Verfassung, in einer Kleidung, die nun ihren Körper nicht angemessen gewesen sind, vorher waren sie Offiziere gewesen, waren schneidig, jetzt mussten sie sozusagen den Hosenbund selber festhalten. Das war das eine. Aber dann auch diese Schimpftiraden, die Freisler benutzt hat, sie Lump, sie kleines Würstchen, wie auch immer. Also so Dinge, die man natürlich vor einem normalen Gericht auch niemals sagen würde, wo es immer darum geht, selbst einen Schwerverbrecher einigermaßen respektvoll und vor allen Dingen zivilisiert zu behandeln. Wobei, aber darum ging es ja damals nicht.
Wobei viele dieser Angeklagten, die Bilder kann man sich ja auch im Internet anschauen, ein großes Maß an Würde gezeigt haben unter diesen extrem schwierigen Bedingungen vor Gericht.
Sie sind nicht zusammengebrochen, sie haben Haltung bewahrt.
Eine vielleicht etwas subtilere Demütigung. Wir erinnern uns, Weimarer Republik, der damalige Reichspräsident Friedrich Ebert wurde auf einer Seite 1 einer Zeitung abgebildet in der Badehose.
Das war auch nicht irgendeine Zeitung, sondern das war die wichtigste Illustrierte, also Berliner Illustrierte Zeitung, vielleicht vergleichbar heute oder ja zu seinen besten Zeiten mit dem Stern, also mit viel Fotos, mit viel Bildmaterial. Und da ist in der Tat an dem Tag, an dem Friedrich Ebert auf die Weimarer Reichsverfassung als neuer Reichspräsident vereidigt wird. An diesem Tag erscheint als Titelbild ein bearbeitetes Schwarz-Weiß-Foto von ihm und Gustav Noske, Verteidigungsminister, damals auch Sozialdemokrat, dass die beiden nicht unbedingt mit Sixpack-Figur am Ostseestrand zeigt, in Badehose. Und das war eine bewusste Strategie der Demütigung von Leuten, die eben jetzt nicht mehr Kaiser und dynastisch und sonst was waren, sondern simple Sozialdemokraten.
Wir haben vorhin festgestellt, Kränkungen haben ein sehr langes Gedächtnis. Das gilt vermutlich erst recht für Demütigungen.
Wien, März 1938, nach dem Anschluss oder während des Anschlusses, die jüdische Bevölkerung von Wien wird gezwungen von SA-Leuten, irgendwelche Männer, die meinen, sie hätten jetzt die Macht dazu, die Anti-Nazi-Parolen, die man auf den Bürgersteig geschrieben hat, mit ihren Zahnbürsten, ihren normalen Bürsten auf den Knien wegzuwischen. Das ist eine Demütigung auf die Knie. Alle Leute stehen drumherum und feixen. Das ist Demütigung pur.
Wer bin ich und was bin ich? Das sind die beiden spannenden Fragen, die jeder von uns für sich selbst beantworten muss. Bei Mischa Schöneberg ist es besonders kompliziert. Schöneberg war Manager von Tonsteine Scherben und hat Leonard Cohen übersetzt. Schöneberg ist Südostasienwissenschaftler mit großer Nähe zu Indien und zu Nepal und zu den Thai-Mönchen in Thailand.
In Europa gebe ich eine klare Antwort, wenn man fragt, welche Religion haben Sie? Dann sage ich bin Wissenschaftler. Wenn man mich in Asien fragt oder auch die Mönche, die mich fragen, bist du denn Buddhist? Dann habe ich gesagt, ja. Und das war keine Lüge, weil gerade der Buddhismus in seinem Kern ist die Erfindung der Wissenschaft, ist Empirie und Empathie, ist, also Empirie ist ein wissenschaftlicher Begriff, der eigentlich die Welt so zu sehen, wie sie ist. Und dann Mitgefühl zu entwickeln, das ist die Kernaussage des Buddhismus und die ist total wissenschaftlich.
Und da gab es dann eben auch diese große Herausforderung, diese 1500 Kilometer zu Fuß zu laufen. Sie haben es eben kurz angeschnitten, dass es sehr kompliziert und umfassend wäre zu erklären, wie denn diese Einladung kam. Aber es interessiert einen natürlich dennoch, wie es ein Europäer schafft, dort mitzulaufen, wenn der Kreis eigentlich so geschlossen ist von 220 Thai-Mönchen.
Ja, natürlich mit meinem Bezug mit Thailand hat das zu tun. Ich kenne das Land seit 1981. Da sah ich immer Opa erzählt vom Palmenstrand. Ich habe sie noch gekannt. So, dann bin natürlich dort mit vielen Menschen befreundet und auch ein bisschen bekannt, auch manchmal auf Konferenzen eingeladen. Und diese Einladung kam, um es kurz zu machen, über einen befreundeten Mönch. Und der wiederum kommt aus Kampeng Phet, das ist das Waldkloster. Und der ganze Buddha Walk ist organisiert von aber dem Thai-Tempel Wat Nak Prok, das ist der Königstempel aus Bangkok. Also so war die Einladung mit einem schön geletterten Brief. Und weil ich Thai spreche, auch Thai-Lehre. Und das war schon was ganz Besonderes. Insgeheim hatte ich ja immer mal gehofft, ich kriege den Orden des Königs. Das war es nicht.
Wenn Sie das Indien von damals nehmen und mit heute vergleichen, von Ihrer Zeit auch, als Sie dort waren, diese Hoffnung, die es dort damals gab, ist die noch vorhanden?
Nein, es ist vorbei. It's the end of the final circle. Das waren die Antworten der Studenten, die ich bekam. Und muss man sagen, vor 35 Jahren, 1980, das Jahr, in dem John Lennon erschossen wurde, sogar der Monat, war ich in Goa. Und ich war sehr naiv. Erstens ist Goa nicht Indien. Mumbai, hatte ich erwähnt, es hieß noch Bombay, war auch ein Kulturschock. Aber insofern habe ich nicht wirklich den Überblick über Indien damals. Jetzt, wo man zu Fuß durch war, oder ich habe natürlich dieses Traumbild, ich würde in Kathmandu, die Goa, Kathmandu, das waren so Destinations, sagen wir, also Zielorte der Hippie-Bewegung. Aber diese alten Sehnsuchtsorte sind vernichtet. Entweder touristisch oder umweltmäßig, dass wir wirklich durch apokalyptische Landschaften laufen und desperate, hoffnungslose Menschen antreffen. Und damit meine ich nicht die Armen, damit meine ich auch die Studenten, die sagen, was willst du? Willst du noch kämpfen? Es macht keinen Sinn, die eigentlich sich in Endzeitsekten dort
verlieren. Die Menschen haben sich aufgegeben.
Und die haben sich aufgegeben.
Warum werden Menschen zu Mördern? Welche Täter gehören ins Gefängnis, welche in die Psychiatrie? Mit diesen Fragen beschäftigt sich Professor Hans-Ludwig Gröber seit vielen Jahren. Gröber war lange Direktor des Instituts für forensische Psychiatrie an der Berliner Charité. Er ist ein vielgefragter und oft gebuchter Gutachter bei Gericht und versucht beispielsweise herauszufinden, ob ein Gewalttäter noch gefährlich ist. Am Donnerstag war er unser Gast in SWR 1 Leute.
Ich bleibe ja immer in einer bestimmten Distanz. Es ist passiert, ich kann daran nichts mehr ändern. Der Versuch zu klären, was da wichtig war, was eine Rolle gespielt hat, wie das zustande kam, hilft einem eigentlich damit auch irgendwie umzugehen, dass man nicht so völlig ratlos davor steht. Die Grenzen sind eher so, wenn man merkt, man arbeitet nur noch und man muss jetzt einfach mal aufhören zu arbeiten.
Wenn Sie einen begutachten, müssen Sie Emotionen aller Art ausknipsen können?
Nein, das war und ist auch für die meisten anderen nie ein wirklich großes Problem. Man sitzt jetzt erstmal einem Gefangenen gegenüber, einem, der überwältigt ist, einem, der jetzt erstmal nichts mehr anstellen kann. Und man ist ja in keiner Weise dazu berufen, den jetzt zu quälen und den zu bestrafen oder sonst was zu machen, denn aus welcher Legitimation heraus, sondern ich soll versuchen, den dazu kriegen, dass er in irgendeiner Weise sich zu seiner Person und zu seiner Tat stellt. Und das ist an sich eine ehrenwerte und lohnende Aufgabe.
Sind Sie jemals bedroht worden bei einem Ihrer Gespräche?
Ja. Ja,
in welcher Form?
Wenn mir gegenüber ein 24-jähriger Muskelmann sitzt, der plötzlich anfängt zu sagen, ich merke, wie sie mir die Schlinge um den Hals ziehen wollen und das werde ich nicht zulassen. Und dann gucke ich an ihm vorbei auf die Stahltür, die hinter ihm ist und überlege mir, wie viele Beamte wohl in der Nähe sein werden. Das ist dann schon nicht so ganz angenehm und dann überlege ich halt, wie komme ich hier raus? Also von daher habe ich dann ab dann
die
Sitzordnung, ja, man versucht so ein bisschen talking down, also das irgendwie die Situation zu entspannen und zu sagen, jetzt machen wir für heute mal Schluss.
Das hat funktioniert?
Sonst wäre ich jetzt nicht.
Okay. Wie fiel Ihr Gutachten für diesen Fall und für diesen Menschen aus?
So, nicht dass so toll. Aber nicht deswegen, weil er gedroht hat, sondern weil das er mir gedroht hat, ist natürlich ein Ausdruck seiner fortbestehenden Bereitschaft, sich gewaltsam durchzusetzen. Und von daher habe ich ihn für gefährlich gehalten. Ich habe aber durchaus trotzdem in dem Fall einen Weg gefunden, der ihm weiterhalf aus einer Pattsituation, in der er drin saß.
Haben Sie eine Ahnung, was aus diesem Mann geworden ist?
Ich weiß es genau.
Und?
Der ist dann aus dem Bundesland, wo er war, nach Berlin transferiert worden, ist in Berlin in die Sozialtherapie gekommen, ist dann anschließend in unserer Ambulanz weiter behandelt worden und ist jetzt bei einem niedergelassenen Psychologen weiter in ambulanter Betreuung, also der ist in Freiheit und ist mir immer noch böse.
Mit Aussicht auf ein normales Leben, unabhängig davon, dass er Ihnen böse ist?
Ja, der ist jetzt draußen so schon ein paar Jahre und hatte vorher einen aufsehenerregenden Mord begangen, der auch durch alle Zeitungen ging, aber der ist jetzt einigermaßen in Spur.
SWR 1 Leute der Woche mit Professor Hans-Ludwig Gröber, einer der angesehensten deutschen Psychiater und ein überaus erfahrener Gerichtsgutachter. Welcher Täter ist noch gefährlich? Wen kann man freilassen? Bei wem das Risiko zu hoch? Diese extrem schwere Entscheidung muss Gröber treffen. Gerichte folgen seiner Empfehlung in den meisten Fällen. Hans-Ludwig Gröber über seine Irrtümer.
Also ich habe eine kleine Sammlung von Fällen, die dann rückfällig geworden sind, obwohl ich gesagt habe, kann raus. Da kann ich bisher ganz gut mit leben, weil das alles Konstellationen waren, wo eigentlich diese Rückfalltat nichts Wirkliches zu tun hatte mit der früheren Tat und dem Geschehen. Aber man hat natürlich immer Angst, dass mal was Schlimmes passiert, was auf der gleichen Linie liegt. Aber man kann nicht Sachen vorhersagen, die man mit dem Material, das vorhanden ist, nicht vorhersagen kann. Aber ansonsten geht es eben bei der Prognose, das ist schon eine komplizierte Angelegenheit und wir diskutieren in der Fachwelt sehr intensiv darüber. Auch das nächste Heft unserer Fachzeitschrift ist von vorne bis hinten voll mit dieser Diskussion darüber, wie kann man zuverlässige Kriminalprognosen stellen. Der wesentliche Ausgangspunkt ist immer wieder die ursprüngliche Tat. Was verrät diese Tat über den Täter? Und ist das eine Tatbegehung, wo man erwarten kann, das wird er wieder machen? Oder ist das ein einmaliges Geschehen, das so auch gar nicht wiederholbar ist?
Sind Gutachter vorsichtiger geworden in den letzten Jahren mit günstigen Prognosen?
Vielleicht ja, aber das ist schon lange her. Also das würde ich sagen, vor 20 Jahren war so in etwa die Wende, dass man angefangen hat, wirklich systematisch nach wissenschaftlichen Kriterien solche Prognosen zu machen und das abzuarbeiten und nicht so aus dem Bauchgefühl heraus.
Gibt es Leute, die man nicht mehr freilassen darf?
Ja, sicher.
Zum Beispiel?
Naja, Leute, die nach wie vor sehr aggressiv gespannt sind, die nach wie vor es nicht schaffen, mit anderen Menschen friedlich zusammenzuleben, selbst im Knast nicht oder nicht in der Psychiatrie nicht. Und ein Problemfall sind immer wieder die Leute, die unter Alkohol aggressiv werden und die sofort, wenn sie rausgelassen werden, wieder anfangen zu trinken. Bei denen kann man mit einer hohen Wahrscheinlichkeit darauf rechnen, dass es wieder Körperverletzungsdelikte und Schlimmeres gibt.
Es mussten ja im Laufe der letzten Jahre etliche Sicherungsverwahrte rausgelassen wurden. Sind die rückfällig geworden?
Naja, wir haben die in Berlin in unserer Ambulanz bekommen, alle diese forciert Entlassenen, das waren insgesamt ungefähr 16 dann. Und da war das so, dass gegen unsere Erwartungen wir die alle sozusagen durchgekriegt haben, bis auf zwei, die wiederum eben diese Alkoholproblematik hatten. Ja. Wir haben da viel gelernt, es war aber ungeheuer viel Arbeit auch.
Dieses juristische Instrumentarium, lebenslänglich plus besondere Schwere der Schuld plus Sicherungsverwahrung, ist das ausreichend?
Ist ausreichend und die Sicherungsverwahrung obendrauf, die wird wahrscheinlich auch wieder abgeschafft werden, weil sie in Wirklichkeit nur eine Bluffnummer für das Publikum ist.
Stefan Liske war in dieser Woche Leutegast von Nicole Köster, ehemaliger Rennfahrer, ehemaliger Stuntman, heute Trendforscher und ein erfolgreicher Geschäftsmann. Stefan Liske hat die Firma PCH Innovations Berlin Los Angeles gegründet, die sich darauf spezialisiert hat, technisch-digitale Innovationen am Markt zu platzieren.
Na, wir haben durch ein Projekt mit VW 2006 sehr intensiv, 2005, 2006 sehr intensiv mit Apple zusammengearbeitet und hatten so Zugang zu dem, was Apple davor hat mit dem iPhone, wussten also, was da kommen wird und waren dann in Europa die erste Firma mit dem Launch vom iPhone, Anlauf von dem iPhone im Juni 2007, die iPhone-Apps hatte. Und so kam es halt, dass einer der größten Online-Modehändler auf uns zukam und auch andere sehr früh und gefragt haben, ob wir eben solche Einkaufs-Apps bauen können. Das ist sehr kompliziert, weil da unheimlich viel Information drin ist und vor allem, weil da teilweise bis zu 5 verschiedene, das nennt man Tracking-Software eingebaut ist. Das heißt also, die App guckt sozusagen mit, wie der Benutzer die App einsetzt und wo er sich bewegt, vom Warenkorb auf Produkt 1, Produkt 2 und so weiter. Umso besser man das sozusagen tracken kann, kann man eben auch das Angebot in der App wesentlich besser nutzerorientiert darstellen. Und da haben wir 1,5 Jahre lang dran gearbeitet und das sind halt mittlerweile Apps, über die teilweise hunderte von Millionen Euro abwickeln.
Aber das heißt, Sie nutzen natürlich auch die Synergie eines Unternehmens für ein anderes, für das Sie dann entwickeln.
Ja, wir können nur so gut sein, so viel wie wir in einer Industrie lernen und in eine andere Industrie rüberholen. Und das ist halt immer ganz interessant. Man möchte so glauben, dass zum Beispiel jetzt ein BMW mit einem Siemens sich ständig austauscht oder sich ein Nike mit einem Audi austauscht. Da findet halt sehr wenig Austausch statt. Und dadurch, dass wir eben Einblicke haben in diese Industrien, in deren Entwicklungspläne, in ihre Technologien, in ihre Abläufe und so weiter, können wir sehr viel Industrie-Know-how, industrieübergreifend einsetzen.
Jetzt haben Sie auch eine selbstschließende Kette entwickelt. Wie kam diese Zusammenarbeit zustande?
Naja, das kam zustande, dass ein sehr exklusives Schmuckhaus aus Frankreich und aus der Schweiz kam auf uns zu, eine Marke, die über 160 Jahre alt ist. Also da ist es sehr schwer, da muss man sehr vorsichtig mit Innovation sein, weil die Kunden Kontinuität wollen.
Die Tradition so wichtig
ist. Die Tradition ist wichtig. Und trotzdem gibt es dann halt solche Kunden-Insights, wenn man mit den Kunden spricht, dass zum Beispiel ein hoher Prozentzahl von Frauen es nicht angenehm ist, dass sie, wenn sie eine Kette anlegen und diese zumachen wollen, dass viele Frauen dann eben eine dritte und vierte Hand brauchen, die ihm sozusagen helfen. Und mittlerweile gibt es halt Technologien. Jeder kennt ja, glaube ich, 3D-Druck. Es gibt auch 4D-Druck mittlerweile. Das heißt, man kann also in das Objekt eine unter einem bestimmten Energieeinsatz eine Bewegung, eine geometrische Veränderung einprogrammieren. Das heißt, wir haben quasi dann eine Kette entwickelt, die ich mir nur hier oben an den Körper, an den Hals angelegt habe. Und dann hat die Kette also gewusst, wo sie ist und hat sich quasi den letzten Schritt selbstständig geschlossen. Sie sucht sich ihren Weg um den Hals und schließt sich dann.
Die Wirtschaft ist weltweit in einem dramatischen Umbruch. Globalisierung und Digitalisierung haben alte Sicherheiten zerstört, aber auch neue Chancen eröffnet. Das gilt zum Beispiel für die Innovationsfirma von Stefan Liske, die an zwei Standorten vertreten ist, in Los Angeles und in Berlin, und die dabei bestimmte Unternehmenswerte hochhält.
Ein ganz wichtiger Wert ist zum Beispiel mutig sein. Wir müssen maximal mutig sein, müssen aber auf der anderen Seite, ist der nächste Wert, Respekt haben. Vor der Marke, vor dem Unternehmen, vor der Angst zum Beispiel unserer Kunden, dass sie sagen, diese Technologie, das ist uns, ne, denken wir an Robotik, denken wir an künstliche Intelligenz, da sind wir uns unsicher. Also dieser Mut auf der einen Seite und dieser Respekt auf der anderen Seite. Ein anderer, weiß nicht, ob man das Wert nennen kann, ist wirklich Entdeckertum. Wir müssen immer in unbekanntes Territorium vordringen. Und das war übrigens, das ist eigentlich so die Story auch aus meinem Leben. Ja, das ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Und auch ein Wert, der mich auch als Person ausmacht. Ein Wert, den ich massiv wirklich versucht habe, persönlich daran zu arbeiten in den letzten Jahren, ist Verantwortung zu übernehmen. Wir machen natürlich einmal bei den Kunden, stoßen wir Sachen los, wenn man da nicht verantwortlich handelt und da nicht einfach auch die Durchhaltekraft hat, dann wäre es unverantwortlich, ja, den Kunden durch diese schwierigen Themen oder höchst unsicheren Themen durchzubegleiten.
Aber wie beurteilen Sie dann beispielsweise die Stellenstreichung bei Siemens? 6.900 Stellen fallen dort weltweit weg. Sind Sie nicht mit Innovationen auch für so etwas verantwortlich letztendlich?
Also über dieses Thema kann ich jetzt schwierig sprechen, weil ich genau für diese Sparte an neuen Zukunftstechnologien oder auch an neuen Geschäftsmodellen arbeite gerade.
Natürlich, dann wären Sie ja der richtige Gesprächspartner.
Ja, vielleicht wäre ich da. Also ich könnte Ihnen jetzt auf jeden Fall erklären, was da gerade passiert und warum das auch notwendig ist, diesen Schritt, den Siemens da gerade macht. Ich meine, es ist natürlich auch so, müssen wir uns nichts vormachen, das wird jetzt ja auch erstmal verhandelt. Ja, das gibt immer eine Absicht aus der Unternehmersicht, die klingt erstmal drastisch. Und jetzt wird man sich da auf jeden Fall einigen. Und
aber müssen wir uns auch nichts vormachen, weltweit werden Stellen einfach wegfallen.
Ja, aber es wird auch parallel was neu aufgebaut. Ja, das ist ja immer so. Also so ein Großkonzern will ja irgendwie immer noch wachsen. Das heißt, es ist einfach so, wir leben in einer Zeit, wo bestimmte Geschäftsmodelle, Produkte wegfallen und die müssen langsam, und das dauert leider sehr lange, müssen substituiert werden. Es muss was Neues aufgebaut werden. Das liegt übrigens auch daran, dass da jetzt da Stellen wegfallen, nicht nur bei Siemens, sondern auch in anderen Industrien, dass die Firmen teilweise zu spät drüber nachgedacht haben oder ist eine Gefahr. Es mag sein, dass Kraftwerke in der Zukunft nicht mehr so benötigt werden oder Gasturbinen für Kraftwerke in dem Fall. Und wir sollten mal frühzeitig drüber nachdenken, wie wir das substituieren.
Aber mit den Werten, die Sie eben auch vermitteln wollen, was sagen Sie den Beschäftigten, die eben ihre Jobs verlieren werden? Wo werden sich neue Felder vielleicht auch für diese Menschen auftun können?
Ja, das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiges Thema, was Sie jetzt gerade ansprechen, was leider in Deutschland auch zu wenig proaktiv angegangen wird. Wir müssen alle, also ich bin jetzt zum Beispiel 51 Jahre alt, wir müssen alle uns darauf einstellen, dass wir in ein Zeitalter kommen, in dem wir kontinuierlich uns weiterentwickeln müssen.
Eins gehört.